Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Winter Games, der Olympia-Podcast auf meinsportradio.de. Vom 9. bis 25. Februar berichten Andreas Thies und Malte Asmus täglich von den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang. Abonniere jetzt den Podcast und sei immer informiert. Winter Games, die Olympischen Winterspiele auf meinsportradio.de.
Die Winterspiele von Pyeongchang sind eröffnet und nächste Woche gehen auch die Eishockey-Wettbewerbe los. Das deutsche Team ist qualifiziert, nachdem es 2014 die Qualifikation nicht geschafft hatte. Es werden 12 Teams dabei sein. Welche Teams dabei sind, wer die Stars sind, warum die NHL nicht dabei ist und wer am Ende dieses Turnier gewinnen wird, das weiß unser Eishockey-Experte Tom Kanzok. Hallo Tom.
Hallo Andreas.
Tom, die Winterspiele 2018 haben das Eishockey-Turnier. Und wenn man so ein bisschen zurückdenkt an 2014, an Sochi, dann weiß man noch, wie sehr damals dieses Turnier profitiert hat von den amerikanischen und kanadischen Eishockeyspielern aus der NHL. Die sind dieses Jahr nicht dabei. Wie groß ist der Verlust, dass sie nicht dabei sind?
Ach ja, so für den Eishockey-Fan und ich glaube allgemein auch so für den Sport selber ist es schon ein großer Verlust, wenn man sich erinnert, jetzt nicht nur in Sochi die Spiele, auch in Vancouver die Spiele. Das war, also Vancouver gilt ja mittlerweile als eines der besten oder vielleicht sogar das beste Eishockey-Turnier bei den Olympischen Spielen. Und das war ja komplett geprägt von den NHL-Spielern. Und Sochi war ja da, stand dem ja im Nichts nach. Und es ist schon schade, dass jetzt da die besten Spieler der Welt halt fehlen bei den Olympischen Spielen. Aber es ist auch natürlich die Chance dann jetzt für Spieler, die vielleicht so ein bisschen aus dem Fokus der NHL gerutscht sind oder auch Spieler, die vielleicht nie die Chance hatten, auf so großer Bühne zu spielen, sich jetzt hier nochmal zu präsentieren und ihr Land zu repräsentieren.
Ja, 12 Nationen sind dabei. Die NHL, wie gesagt, ist nicht dabei. Die NHL hatte sich dagegen entschieden letztes Jahr. Da hat der Commissioner dann auch gesagt, nee, wir werden unsere Profis nicht abstellen beziehungsweise die Saison nicht unterbrechen. Glaubst du, dass das ein Verlust für die NHL auch sein kann? Weil ich meine, sie haben die Zeit oder sie haben die Möglichkeit nicht, ihre besten Spieler dann in so einem Nationenwettbewerb antreten zu lassen.
Naja, es war halt diese ganze Diskussion, zog sich ja länger hin zwischen IOC, der IIHF, also dem Weltverband und der NHL. Da ging es vor allem auch darum, wer übernimmt die Versicherung der Spieler, wer übernimmt Zahlungen, diese Verlustzahlungen. Die NHL muss ja dann quasi auch für 3 Wochen oder länger den Spielbetrieb einstellen. Dann verdienen die Teams natürlich in der Zeit auch kein Geld. Bei Sochi war es ja auch so, dass John Tavares von den New York Islanders sich zum Beispiel schwer verletzt hatte, seine Saison dann beendet war und da gab es dann auch keine Rückversicherung für die New York Islanders und das waren so Diskussionen, die sich da über längere Zeit hingezogen hatten und am Ende hat die NHL einfach gesagt, okay, es gibt hier kein Entgegenkommen von der IIHF und vom IOC. Wir müssen die Kosten selber tragen, also fahren wir nicht zu den Olympischen Spielen, was der ganzen Sache dann so ein komisches Geschmäckle verpasst hat, war die Tatsache, dass man sagt, okay, der asiatische Markt, jetzt die Olympischen Spiele in Pyeongchang sind für uns nicht so interessant auch, wir wollen aber dann zu den nächsten Olympischen Spielen in 4 Jahren und machen gleichzeitig noch Preseason-Spiele in China, um dort irgendwie den asiatischen Markt abzugraben und das ist in der Kombination zu sagen, okay, wir verzichten jetzt hier auf Südkorea und dann gleichzeitig versuchen wir aber irgendwie im asiatischen Markt Fuß zu fassen, wo die KHL ja jetzt mit ihrem Team in Peking so einen Fuß schon in der Tür hat. Das hat dann insgesamt so ein komisches Geschmäckle und ist in der Außendarstellung, wirft das dann auch kein gutes Licht auf die NHL.
Ja, jetzt sind 12 Teams dabei bei diesem olympischen Turnier dann in Pyeongchang dann auch dabei. Der gleiche Modus wie vor 4 Jahren, das heißt 12 Teams, 3 Gruppen, jeweils 4 Mannschaften. Der erste kommt auf jeden Fall ins Viertelfinale, die 8 anderen Mannschaften, beziehungsweise der beste Gruppenzweite kommt auch ins Viertelfinale, die anderen 8 Mannschaften machen dann die restlichen 4 Viertelfinalisten aus. Sind denn Kanada und die USA nach Abzug der NHL-Spieler noch als Favoriten zu bezeichnen oder haben sie dann eher Schwierigkeiten? Ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass Kanada eher ein stärkeres Team an den Start bringt als die USA.
Das auf jeden Fall. Also die Kanadier haben aufgrund die Nationalsportart Eishockey in ihrem Land natürlich eine riesen Auswahl auch außerhalb der NHL an Spielern, die sie zu den Olympischen Spielen schicken können. Ob das jetzt dann tatsächlich ein absolutes Championship-Team ist, wenn man das so bezeichnen will, das wird das Turnier auf jeden Fall zeigen. Aber sie haben auf jeden Fall von den Namen her auch einige Spieler dabei, die ja auch eine gute NHL-Karriere hatten. Man denke da zum Beispiel an Chris Kelly, der jetzt auch der Kapitän des Teams ist. Aber ich glaube, was die Favoriten des Turniers angeht, da darfst du die olympischen Athleten aus Russland nicht vergessen, die als Russland ja nicht antreten dürfen, aber halt als dieses unabhängige Team oder wie man das auch immer bezeichnen möchte, die werden angeführt von Ilya Kowalczuk und Pavel Datsyuk, zwei große Namen im Eishockey, die auch beide sehr große NHL-Karrieren hatten und ich glaube auch die Schweden können eine große Rolle oder zumindest so eine Außenseiterrolle in diesem Turnier spielen.
Ja, also die Russen, die werden von allen Beobachtern eigentlich mit als die großen Favoriten beziehungsweise die Olympic Athletes from Russia, muss man dann ja auch dazu sagen, werden als große Favoriten genannt. Du sagst es hier gerade mit Ilya Kowalczuk und Pavel Datsyuk sind zwei dabei, die lange NHL-Erfahrung dann haben. 23 der 25 Spieler sind zwar von den zwei besten Teams in der KHL. Das heißt, die Eingespieltheit ist dann ja auch noch da. Das könnte durchaus dann auch noch ein Faktor sein.
Auf jeden Fall, aber wir haben auch in Sochi gesehen, dass es bei den russischen Teams auch nicht immer unbedingt sofort so klappen muss, und dass sie vielleicht zu lange brauchen, um zueinander zu finden, um dann in das Turnier zu kommen. Und gerade in so einem kurzen Turnier mit so einer kurzen Gruppenphase und also wo du eigentlich ja dir keine wirkliche Auszeit nehmen darfst und wo du quasi direkt von Spiel 1 an auf dem Punkt da sein musst, da hast du nicht die Zeit. Also denke ich, dass hier wenn ist es vielleicht sogar eine gute Zusammenstellung, die Teams, also die Spieler aus Teams zu nehmen, die sich dann schon über die Saison hinweg kennen und da vielleicht dann wahrscheinlich werden die Reihen oder die Blöcke dann auch so zusammengestellt, dass dort Spieler zusammenspielen, die sich schon über die Saison her kennen und dann könnte das russische Team ja wirklich auch eine gute Rolle spielen.
Ja, also das olympische oder das russische Team beziehungsweise das Team OAR, wie es ja dann auch genannt wird, ist zusammen mit den USA, mit Slowakei und Slowenien in einer Gruppe. Die Kanadier spielen mit Tschechien, mit Schweiz und mit Südkorea, dem Gastgeber, dann in einer Gruppe. Die Gruppe C ist die Gruppe der deutschen Mannschaft. Dort sind Schweden, Finnland und Norwegen, quasi der skandinavische Gruppe plus Deutschland mit dabei. Und bei den Schweden, du hast sie eben schon erwähnt, da sind einige Spieler dabei, auf die man unglaublich achten muss. Viktor Stahlberg, Anton Lander, Jonas Enroth und vielleicht Rasmus Dahlin, 17 Jahre alt, der als kommender Nummer 1 Draft-Pick gilt. Die Schweden haben ein hochinteressantes Team.
Das finde ich auch. Also das ist wirklich, gerade du hast Rasmus Dahlin schon angesprochen, der wird hier, der hat ja bei der U20-WM schon auf sich aufmerksam gemacht, macht eigentlich seit über einem Jahr immer wieder auf sich aufmerksam. Wer so ein bisschen sich in dieser Eishockey-Sphäre auf Twitter oder in anderen sozialen Medien rumtreibt, der wird auch immer wieder von GIFs oder Videos von ihm zugeschüttet. Der ist wirklich ein sehr, sehr guter Eishockeyspieler, ein sehr guter Verteidiger. Man sagt, er hat so die Skills von Erik Karlsson und das Skating von Niklas Lidström und das sind zwei nicht ganz so schlechte schwedische Verteidiger. Also auf den sollte man auf jeden Fall achten, wenn man die Chance hat hier, ich weiß, die Spiele sind jetzt nicht immer zu ganz freundlichen Zeiten, aber wenn man die Chance hat, ein schwedisches Spiel zu sehen und wenn es dann das Spiel der Deutschen gegen Schweden ist, dann sollte man auf jeden Fall schauen und dann auch ein besonderes Auge auf Rasmus Dahlin werfen. Und was bei den Schweden ja auch immer noch mit dazu kommt, ist halt, dass sich diese Truppen ja auch regelmäßig sehen bei Weltmeisterschaften oder bei anderen Turnieren, und dann ja immer eigentlich durch NHL-Spieler ergänzt werden. Und die Schweden spielen ja seit Jahren immer wieder einen Stil, wo sie oder ihren Stil, den sie wirklich geprägt haben, dieses Team-Eishockey, viele Passspiele, viel Schlittschuhlaufen. Und ich glaube, dass die Schweden gerade dadurch und dann durch die Zusammenstellung, dann durch Spieler wie Rasmus Dahlin, der Bruder von Henrik Lundqvist spielt ja auch in diesem Team, ist, glaube ich, sogar Kapitän, Joel Lundqvist heißt ja genau. Ich glaube einfach, dass dieses Team mit diesem Team-Eishockey, was sie spielen, wirklich auch eine gute Rolle spielen kann. Gerade auch in der deutschen Gruppe, glaube ich, gegen Finnland wird es wahrscheinlich zwischen Schweden und Finnland um den ersten Platz in dieser Gruppe gehen. Und wenn sie da über Platz 1 dann weiterkommen, ich denke, die Schweden sind für mich so ein Geheimfavorit. Ich glaube, nicht nur für mich.
Nächsten Freitag am 16. Februar spielt Schweden gegen Deutschland und das zu einer deutschen freundlichen Zeit um 13.10 Uhr. Also vielleicht habt ihr ja die Gelegenheit, dann dieses schwedische Team zu sehen. Die deutsche Mannschaft spielt einen Tag vorher gegen Finnland morgens um 4.10 Uhr und dann gegen Norwegen auch nochmal um 4.10 Uhr. Das heißt, da müsste man ein ganz kleines bisschen früher aufstehen. Was traust du denn dem deutschen Team zu? Es gab jetzt dann durchaus ein paar Diskussionen, dann ja auch im Vorfeld. Marco Sturm hat sein Team bekannt gegeben, hat dann auch so ein bisschen gejammert, dass er nicht unbedingt die große Auswahl hat. Jetzt sind die NHL-Spieler nicht dabei. Ich meine, wer sich dann zurückerinnert, 2016 bei der Olympia-Qualifikation, das vielleicht beste deutsche Team ever, was aufgelaufen ist, da hat er jetzt nicht mehr die Auswahl. Da sind die Spieler nicht mehr dabei, wie zum Beispiel Leon Dreiseitel oder Tom Kühnhackl. Was traust du denn dem deutschen Team zu, beziehungsweise wie findest du den Kader von Marco Sturm in diesem olympischen Turnier?
Also ich finde den Kader in der Zusammenstellung etwas fragwürdig. Er kann nicht auf die NHL-Spieler zurückgreifen. Gerade Leon Dreiseitel tut da natürlich weh. Wir haben es ja auch bei der WM im letzten Jahr gesehen, wie sehr er dieser Mannschaft helfen kann, wenn er dazukommt. Auf der anderen Seite finde ich es dann sehr fragwürdig, dass Marco Sturm dann aber nicht auf die besten Spieler in der DEL zurückgreift, sondern dann eher einen Kader zusammenstellt, der ihm bei der Olympia-Qualifikation geholfen hat. Sicherlich ist das so ein Stück weit auch aus Dankbarkeit geschehen. Aber ja, bei Dankbarkeit kann man dann auch drüber nachdenken, ob die Spieler in den anderthalb Jahren seit der Olympia-Qualifikation immer noch genauso gut sind wie zum Zeitpunkt der Olympia-Qualifikation oder ob man da vielleicht dann doch auf andere Spieler zurückgreift. Ein Spieler, der hier ganz groß hervorsticht, wo Marco Sturm sogar in einem Interview gesagt hat, dass er nicht mal mit ihm telefoniert hat, ist Marcel Müller von den Krefeld Pinguinen, der beste deutsche Torjäger der deutschen Eishockey-Liga, der nicht im Kader steht, der diesem Team sicherlich geholfen hätte. Gerade im Zusammenhang, dass dieses Turnier halt nicht von NHL-Spielern geprägt ist und hier vielleicht die Teams gar nicht das Beste, was sie wirklich zur Verfügung haben, aufs Eis bringen können, wäre es doch eigentlich wünschenswert gewesen, wenn der DEB hier wirklich auch seine besten Spieler zusammengestellt hätte, beziehungsweise den Kader vielleicht auch so ein bisschen, ja, ich sag mal, kreativer zusammengestellt hätte. Es gibt auch einige junge Spieler, Hungerecker von Mannheim zum Beispiel, Stefan Leubel, der ja mehr oder weniger zum Running Gag geworden ist, der ja über die Nominierung informiert wurde und dann aber zu spät eingereicht wurde, also dementsprechend dann nicht mehr nominiert werden könnte. Der sollte eigentlich für Daniel Pietter, der schon als verletzter Spieler nominiert wurde, nachrücken. Das hat nicht geklappt. Solche Sachen kamen dann halt noch mit dazu. Wie gesagt, dann die jungen Spieler, die jetzt in diesem Kader fehlen, wo man sicherlich hätte sagen können, okay, warum rückt der Spieler jetzt nicht in diesen Kader mit rein? Dann, ich glaube, 7 Spieler von den Adler Mannheim sind in diesem Kader und die Adler haben jetzt nicht unbedingt die beste Saison dieses Jahr gespielt und diese 7 Spieler haben sich dann bestimmt auch nicht nach vorne in den Fokus gespielt, dass man keinen Weg an ihnen vorbeigefunden hätte in der Kadernominierung. Und die Torhüter-Position, da bin ich halt wirklich auch der Meinung, dass man hier hätte zumindest mal nach Nürnberg schauen können. Da spielen nämlich die 2 statistisch besten deutschen Goalies der DEL, beziehungsweise die beiden sind sogar die besten Goalies der DEL statistisch gesehen und die beiden haben auch keine Berücksichtigung in diesem Kader gefunden. Ja.
Das wollte ich gerade fragen, gerade auf der Torwartposition, Danny Austin-Birken zum Beispiel oder Dennis Endras, beides keine Stammtorhüter in der DEL.
Ja, Danny Austin-Birken hat halt leider so ein bisschen den Ruf, dass man mit ihm nichts gewinnt. Letztes Jahr hat das aber bewiesen, dass er eine Meisterschaft gewinnen kann mit dem EHC Red Bull München. Aber du hast schon recht, er ist halt kein Stammtorhüter. Dennis Endras hat auch nicht die beste Saison gespielt, genau wie die Adler Mannheim eben. Und Timo Pielmeier ist leider nach einem sehr guten Saisonstart auch etwas abgekühlt und ist vielleicht dann, er hat halt auch so den Ruf von der Meisterschaft mit dem EHC Ingolstadt, dem er nicht mehr so ganz gerecht wird, dass er halt wirklich ein sehr, sehr guter Goalie ist. Er ist ein guter Goalie. Wenn man, sag ich mal, jetzt nicht noch Niklas Treutl und Andreas Senicke zur Auswahl hätte, dann könnte man durchaus auf Timo Pielmeier zurückgreifen. Aber die beiden Goalies hätte man zur Auswahl gehabt und man hat sie nicht nominiert. Und das finde ich wirklich sehr fragwürdig.
Ja. Also
die Entscheidung auf der Torhüterposition plus diese Aussage zu Marcel Müller, Das sind wirklich so die beiden großen Sachen, die ich sehr fragwürdig fand in dieser Zusammenstellung des deutschen Kaders.
Ja. Die Gruppe ist jetzt dann auch nicht ganz leicht, muss man dann ja auch dazu sagen. Also ja. Mit Schweden und Finnland sind zwei wirkliche Brocken dabei, gegen die man dann auch in den letzten 25, 30 Jahren immer so seine Probleme hatte und gerne mal einen auf die Mütze bekommen hat. Jetzt ist Norwegen mit dabei. Kann es für das Team von Marco Sturm eigentlich nur darum gehen, Norwegen zu schlagen und dann mal zu schauen, gegen wen man in dem Spiel ums Viertelfinale kommt?
Also Norwegen sollte man in der Gruppe auf jeden Fall schlagen, beziehungsweise das sollte das Spiel sein, wo man alles auf Sieg setzt. Und dann kann man gucken, ob man gegen Finnland oder gegen Schweden versucht, irgendwie nach 60 Minuten mit einem Unentschieden rauszukommen und dann sich da einen Punkt noch mitzunehmen und dann eine gute Ausgangsposition für diese Vorrunde zum Viertelfinale zu erarbeiten, weil da die Teams ja dann nach ihren Punkten kategorisiert werden. Und wenn man da 4 Punkte, vielleicht sogar mit einem Sieg im Penaltyschießen oder in der Overtime, 5 Punkte auf dem Konto hat, dann ist das vielleicht sogar ein Vorteil. Dann trifft man vielleicht auf ein schwächeres Team in diesem, ja, wie nennt man das, in dieser Zwischenrunde.
Ja.
Und trifft dann vielleicht auf, weiß ich nicht, Südkorea oder so und kann sich dann da fürs Viertelfinale qualifizieren. Und ja, dann ist ja der Weg wieder offen und dann kann man ja schauen, wohin es geht. Auf jeden Fall ist es halt nicht so, als es hieß, die NHL tritt nicht bei den Olympischen Spielen an, beziehungsweise stellt die Spieler nicht für die Olympischen Spiele frei. Vielleicht hat Deutschland jetzt Medaillenchancen. Ich glaube, ganz so einfach ist es nicht, weil dazu sind gerade die Teams, die du schon gesagt hast, Schweden und Finnland und dann wirklich auch die Spitze mit Russland, Kanada und irgendwie auch den USA. Das ist dann halt doch noch, glaube ich, zu stark.
Aber können wir uns oder können sich die Fans des Eishockeys, können die sich auf ein spannendes Turnier freuen? Weil so, was du jetzt erzählt hast, könnte ich mir vorstellen, dass wir doch vor einem sehr guten Turnier stehen, trotz des Fehlens der NHL-Spieler.
Ja, ich glaube, also sagen wir es mal so, ob es jetzt wirklich von der Klasse her ein sehr gutes Turnier wird, vom spielerischen Niveau, das ist wahrscheinlich schwer zu erfüllen, einfach weil die besten Spieler der Welt nicht an diesem Turnier teilnehmen. Wenn man jetzt aber auf Spannung steht, und ich glaube, das ist ja bei jedem Sportfan so, und wenn man so ein bisschen nicht schon, also bei den letzten Turnieren war es immer so, okay, am Ende läuft es wahrscheinlich auf Kanada und die USA hinaus im Finale, so wie bei den Damen, so wie es ja beim Damen-Eishockey-Turnier auch ist. Und vielleicht können die Schweden, Russland, Finnland auch noch eine Rolle mitspielen, können dort ein Wörtchen mitreden. Ich glaube, dieses Jahr ist es in der Spitze ein bisschen enger. Dort können mehr Teams mitreden und es ist nicht klar, dass Kanada am Ende um Gold spielen wird, sondern Kanada wird sich, wenn sie um Gold spielen wollen, wenn sie die Goldmedaille gewinnen wollen, werden sie sich diese Goldmedaille auch wirklich erarbeiten müssen, denke ich. Ich glaube, ähnlich wird es auch für das russische Team sein, auch wenn sie vielleicht auf dem Papier her der Favorit sind. Und für andere Teams auch. Also wenn es darum geht, dann könnte das durchaus ein spannendes Turnier sein.
Ja, wir werden es sehen in der nächsten Woche. Am 15. Februar geht es los mit dem Turnier, mit dem Olympischen Eishockey-Turnier. Wir werden dann auch in unseren Übertragungen beziehungsweise in unseren Zusammenfassungen hier von bei Winter Games, dem Olympia-Podcast, dann auch darüber berichten. Wenn ihr Interesse habt an diesem Olympia-Podcast, dann abonniert Winter Games in eurem Podcatcher beziehungsweise geht auf meinsportradio.de. Dort könnt ihr dann diesen Podcast dann auch immer hören. Das war Tom Kanzok, unser Eishockey-Experte, mit seiner Vorschau auf das Olympische Eishockey-Turnier, was am nächsten Donnerstag losgeht. Vielen Dank, Tom.
Ja, sehr gerne. Und Winter Games werde ich jetzt sofort abonnieren.
Sehr gut.
Einer der bedeutendsten Sports Awards der Welt. meinsportradio.de begleitet exklusiv die Verleihung des Laureus World Sports Awards 2018. Alles Wissenswerte zu den Nominierten, umfangreiche Hintergrundinformationen und Interviews mit den Preisträgern. Kevin Scheuren berichtet für dich von den Laureus World Sports Awards 2018. Exklusiv auf meinsportradio.de. Abonniere jetzt den Podcast auf meinsportradio.de/Laureus oder in unserer kostenlosen App für iOS und Android.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, Das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.